Ich erkenne schon die Zähigkeit von Saskia Esken an. Also das hat nicht jeder. Ich glaube, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer damals, das ist jetzt aus der Hätte-wäre-wenn-Kiste, aber wenn Annegret Kramp-Karrenbauer damals im Jahr 2020 einfach 3 Wochen länger durchgehalten hätte, da wäre Covid gekommen und ich glaube, sie wäre eine sehr gute langjährige CDU-Parteivorsitzende und vielleicht auch eine sehr gute Kanzlerin geworden. Das sind sehr erfahrene Parteien, das sind sehr erfahrene Politiker und Markus Söder mit, das ist die letzte Patrone der Demokratie. Der ist ja Kinofan, da kommt immer so ein bisschen High-Noon-Charakter rein, aber das passt schon in dem Zusammenhang.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Mindestlohn, Schuldenbremse, Sondervermögen für die Bundeswehr, illegale Migration. Das sind nur einige der Bretter, die CDU und SPD in den nächsten Wochen bohren müssen. Und dann geht es bei den handelnden Personen auch noch um ganz viel Ego. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Wir wollen heute mal versuchen zu ergründen, wie aktuell die Wassertemperatur zwischen Friedrich Merz und Lars Klingbeil ist. Dazu haben wir uns heute Morgen mit einer Superexpertin der Bundespolitik verabredet. Sie war unter anderem verantwortlich für die Bild, für die News von RTL und NTV. Sie schreibt für die britische Wochenzeitung The New European und ist aktuell Gastgeberin des werktäglichen Newsletters Focus Briefing. Guten Morgen, Tanit Koch.
Guten Morgen.
Sag mal, vielleicht geht dir das ähnlich, du als Superprofi, aber bei der Vorbereitung auf unseren Talk musste ich so viele Aspekte rausschmeißen, weil es ist so viel beziehungsweise zu viel los. Es ist doch auch manchmal schwer, ich will mich nicht beklagen jetzt als Journalist, aber aktuell den Überblick zu behalten, oder?
Ja, einerseits sind es dankbare Zeiten für unsere Branche natürlich, weil man nicht lange grübeln muss, was für Themen man denn jetzt in den Vordergrund stellt, aber sich dadurch teilweise das Dickicht, vor allem dann noch mit einer US-Administration, die im 5-Sekunden-Takt quasi Nachrichten liefert, was auch nicht immer gut ist, da gleich drauf zu springen und in Panik zu fallen. Also insofern ist es ganz gut, dass das Wochenende da ist. Und ich finde es immer toll, wenn Menschen sich für Politik und Nachrichten interessieren, verstehe aber auch, wenn man einfach mal einen schönen Spaziergang um die Alster macht und mal die Weltlage sein lässt.
Ich fange mal zum Vorglühen mit folgender Frage an. Wie oft hat Friedrich Merz sich seit Sonntagabend folgende Frage gestellt oder sie wurde ihm gestellt, war es das wert? Das Abstimmungsverhalten im Bundestag, das in Kauf nehmen der AfD stimmen, weil da würde ich gleich auch gern mit dir über Zahlen sprechen. Aber was ist dein Eindruck? Diese Frage liegt doch auf der Hand bei dem Ergebnis, oder?
Ich glaube, wenn, dann hat er sich die Frage schon vorher gestellt, als tausende Demonstranten in Berlin vor dem Konrad-Adenauer-Haus waren und das zu einer Mobilisierung geführt hat, die ja schon absehbar war. Also man sah ja auch schon, dass die Linkspartei in den Umfragen rapide nach oben ging. Friedrich Merz wirkt jetzt nicht so, und das ist, glaube ich, auch die Einschätzung seiner diversen Biografen, als ob er zu Selbstzweifeln neigt und ständig in kontemplativer Selbstreflexion den Tag verbringt. Aber natürlich, das ist eine wahnsinnig berechtigte Frage. Auf der anderen Seite auch eine akademische Diskussion, denn wir werden einfach nie wissen, und das ist auch genau der Riss quasi, der bei dem Thema durch die Union geht, was passiert wäre, wenn Friedrich Merz es nach dieser grausamen Attacke in Aschaffenburg einfach bei der in Anführungszeichen üblichen Betroffenheitsrhetorik belassen hätte.
Darf ich einmal die Zahlen zur Wählerwanderung erwähnen? Du kennst sie natürlich rauf und runter, aber für unsere Hörer nochmal zur Einordnung. 1,7 Millionen SPD-Wähler sind zur CDU gewechselt, 500.000 Wähler von den Grünen zur CDU, aber die CDU hat 1 Million an die AfD verloren. Ich meine, das ist jetzt sehr hypothetisch, aber hätte die CDU möglicherweise noch mehr an die AfD verloren, wenn Merz nicht all in gegangen wäre? Wir werden es nicht klären, aber mich würde deine Meinung interessieren.
Das ist genau die hypothetische Frage und ich kann verstehen, dass er das Bedürfnis hatte, auch so kurz vor der Wahl nicht einfach nur das zu sagen, was bereits nach Solingen, nach Magdeburg, nach Mannheim über das gesamte vergangene Jahr hinweg gesagt wurde, sondern er sich als Mann der Tat geben wollte, was er, glaube ich, in Teilen auch ist. Die Art und Weise, wie er dann mit dem Thema umgegangen ist, also war das handwerklich geschickt, das so ins Parlament einzubringen, und war es das wert für ein am Ende Entschließungsantrag. Weil viele sagen, das Gesetz ist eigentlich total in Ordnung, was am Freitag dann nicht durchgegangen ist, der Gesetzentwurf. Ja. Aber für einen Entschließungsantrag, eine solche Mobilisierung am Ende der Linkspartei zu sehen, ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hatte. Aber jetzt gilt es, also auch für uns, glaube ich, mal eher nach vorne zu gucken und zu schauen, was wird denn jetzt aus diesen Versprechen, Ansagen, die er gemacht hat.
Ja, und was wird daraus, ist natürlich völlig richtig, aber ich glaube, eine Sache muss man dabei auch immer bedenken, das ist ja auch eine der Zahlen, die in den letzten Wochen sehr, sehr oft genannt wurde, dass fast 60% der Menschen in unserem Land sagen, der Hauptschuldige an der Entwicklung der illegalen Migration ist die CDU. Und vielleicht steckt da auch ein bisschen Erklärung drin für das schwache Ergebnis der CDU, denn Tanit, die Menschen trauen die Lösung der Migrationsprobleme weder der SPD noch den Grünen zu, aber eben auch nur begrenzt der CDU, weil sie sagen, eigentlich habt ihr das ja verbockt.
Na, ich glaube, ich würde da mal unterscheiden. Also die Lösung zutrauen, da sind auch die Kompetenzwerte in Bezug auf nicht nur Wirtschaft, sondern in Bezug auf innere Sicherheit und Migration schon deutlich besser bei der Union. Aber die Verantwortung für den Status quo, der liegt eben sehr, sehr, also mehrheitlich oder wird von den Wählern mehrheitlich noch der Union gegeben. Ich glaube, das erklärt zum einen auch in Teilen das Ostergebnis, weil da das Vertrauen in die traditionellen etablierten Parteien ja sowieso nie so da war, weil es nie über Jahrzehnte wachsen konnte. Und das wieder zurückzugewinnen, da gehört das, glaube ich, da gehört mehr zu, als aus der Opposition heraus sich zu entmerkeln, wie Merz das jetzt gemacht hat, auch teilweise mit Schützenhilfe von Merkel am Ende. Ja, also die Kritik, die sie an ihm geübt hat in den letzten Wochen, die hat da, glaube ich, marketingtechnisch eher geholfen, den Beweis zu erbringen gegenüber denjenigen, die die CDU wegen Merkel verlassen haben, dass es jetzt eine andere CDU ist. Muss man natürlich immer auch aufpassen, bestimmte Wählergruppen spricht er so deutlich nicht mehr an. Also da schaut man, ob das Vakuum, Habeck konnte es nicht füllen. Er wollte ja gerne quasi die enttäuschten Merkelianer zu sich rüberziehen, das ist nicht gelungen. Aber am Ende steht und fällt die Frage, ob man der Union das Vertrauen wiedergibt oder ob diejenigen, die enttäuscht waren, ihr das Vertrauen wiedergeben, damit, wie sie in der nächsten Regierung abschneidet.
Du hast die Grünen eben angesprochen, da vielleicht auch noch einmal gucken, wohin haben die denn überhaupt am meisten verloren? Zum einen an den BSW, 450.000 Wähler, 700.000 an die auch eben erwähnten Linken mit ihrem neuen Superstar, mit der Heidi, die ja mittlerweile auch wahrscheinlich die ganze Republik kennt. Wollen wir einmal hören, was Robert Habeck zu der Analyse dieses Wahlergebnisses sagt in der ARD?
Dass wir nicht darüber hinausgegangen sind, also unser altes Wahlergebnis und darüber hinaus noch was erreichen konnten, lag an der Abstimmung mit der AfD von Friedrich Merz. Da haben sehr viele Leute, die uns wahrscheinlich in Sympathie zugeneigt waren, gesagt, so jetzt aber Schluss, nicht mit der Union und ihr müsst ausschließen, dass ihr nicht mit Merz irgendwie redet. Und das können wir halt nicht.
Da ist bestimmt was dran, aber macht er es sich nicht ein bisschen zu einfach?
Ja, ein bisschen. Also das, was ich eben über Friedrich Merz sagte zum Thema Selbstreflexion und Selbstzweifel, das kann man ja wirklich zu 100% in dem Fall auch über Robert Habeck sagen, der aber ein völlig anderes Image hat, der ja immer seinen Stream of Consciousness, seine Live-Gedankengefühlswelt eigentlich auf der Zunge trägt. Das ist für die Grünen ein verdammt schlechtes Ergebnis. Die waren ein bisschen in der Zwickmühle, weil sie sich ja so sehr auf wir möchten regieren, so sehr auf den Regierungspräsentierteller gestellt haben und sich hübsch gemacht haben quasi für die Union. Wir sind regierungsfähig, ihr lehnt uns zwar ab, Söder etc., aber wir wollen unbedingt ins Kabinett. Und dementsprechend, als dann diese sehr entscheidende Woche im Parlament war, mit dem Entschließungsantrag, mit der Inkaufnahme von AfD-Stimmen durch Friedrich Merz, da haben sich die Grünen nicht getraut, das zu tun, was von der Basis her und auch ihrer DNA her eigentlich das Normale gewesen wäre, nämlich auf Frontalopposition dagegen zu gehen. Und das haben sie den Linken überlassen. Ich weiß nicht, ob das große Blumenbouquet, das Nelkenbouquet der Linkspartei von Heidi Reichenegg schon im Adenauerhaus angekommen ist, aber die haben natürlich den größten Gewinn dazu gezogen und die Grünen nicht. Der andere Punkt, mal völlig unabhängig von dieser Woche im Parlament, ist, dass Robert Habeck Wirtschaftsminister ist und seine Leistungsbilanz bis auf die Gasvorräte sind nicht ausgegangen. Aber in den letzten 3 Jahren, wir verlieren Zehntausende Industriearbeitsplätze. Im vergangenen Jahr gab es die höchste Insolvenzquote seit, ich glaube, der Finanzkrise. Das muss sich ein Wirtschaftsminister natürlich, den Schuh muss er sich anziehen. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass er das so getan hat.
Ja, mit der Selbstreflexion, das finde ich insofern spannend, weil Robert Habeck vermittelt uns, wie du es gesagt hast, ja auch immer dieses Gefühl, der nimmt uns in den Arm, wir stehen daneben, wenn er denkt, also wir sind live dabei, wenn er zu einer Erkenntnis kommt, aber auf der anderen Seite, also dieser Wahlkampf von Annalena Baerbock, von seiner guten Freundin in Anführungszeichen, der lief ja unter dem Motto Pleiten, Pech und Pannen. Und dann kommt Robert Habeck mit dem schlechteren Ergebnis als Frau Baerbock hin. Er hatte ja eigentlich in dem Sinne nicht unter so vielen, mal abgesehen davon, dass, wie du es eben geschildert hast, seine Bilanz schlecht war, aber er hatte ja keine Probleme an sich in dem Wahlkampf mit irgendwelchen Skandalen, jedenfalls nicht so groß wie bei Annalena Baerbock. Und dann sagt der Mann am Ende einfach, das war genau der Wahlkampf, den ich mir gewünscht habe. Also da denkt man doch auch, hört doch bitte mal auf uns, entschuldige, dass ich es jetzt so deutlich sage, aber wie kann man die Wähler so verarschen?
Ja, ich befürchte, er glaubt selber noch dran und das dauert immer eine Weile. Also glaube ich, der psychologische Aspekt, das ist jetzt nicht meine Expertise, aber Wahlkampf, da kann man niemanden drum beneiden. Ich hatte das Vergnügen mal 2021 im Team, Kommunikationsteam von Armin Laschet. Das ist eine extrem fordernde, ganz, ganz intensive Phase und die Menschen, die da, und es war ein noch intensiverer, weil kurzer Wahlkampf, danach ist man einfach erstmal durch. Insofern, die jetzt Koalitionsgespräche oder Sondierungen führen, eigentlich müssten die sich erstmal vom Wahlkampf erholen, aber müssen jetzt irgendwie gleich weitermachen. Robert Habeck kann sich ein bisschen erholen. Ich fand interessant, dass die Rheingold-Studie, die vor ein paar Wochen rausgekommen ist, die ist nicht repräsentativ, aber dennoch interessant, weil das tiefenpsychologische Interviews werden, die von einem Kölner Institut durchgeführt werden. Da war das mehrheitliche Ergebnis, dass die Menschen genervt waren, dass dieselben Protagonisten einer gescheiterten Regierung, wir reden von Scholz, wir reden von Habeck, auch von Lindner, einfach wieder antreten und so weitermachen, als sei da nicht alles schiefgelaufen oder sehr, sehr viel schiefgelaufen. Und ich hatte bei Robert Habeck noch einen sehr, das war fast so ein Heide-Simonis-Moment. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei dem RTL-Quadrell fragten dann ja die Moderatoren.
Was sind das für eine Frage?
Genau, ob denn, um es auch nochmal für, das haben vielleicht nicht alle gesehen, ob er sozusagen das Land über die und die Partei über seine eigene politische Ambition stellen würde. Also wenn jetzt Friedrich Merz und Söder sagen, wir machen es mit den Grünen, aber nicht mit diesem Grünen, also nicht mit Habeck, ob er dann sagen würde, okay. Und da kam dann eben von ihm, was ist denn das für eine Frage? Und das erinnerte mich wirklich an Heide Simonis damals im Talkshow. Ja, und was wird denn dann aus mir? Ja. Und es war extrem ehrlich. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre es durchaus ein Verlust für die deutsche Politik in ihrer Breite und Vielfältigkeit, wenn Robert Habeck sich jetzt komplett zurückziehen würde. Das wird er auch nicht tun. Ich glaube, da hat diese Unterschriftenliste mit oder Online-Petition mit schon über 300.000 Stimmen sicherlich geholfen. Nur einen anderen Punkt würde ich, da wir bei den Grünen sind, ganz gerne noch einwerfen. Also Annalena Baerbock war ebenso Teil dieser Regierung oder ist es noch, wie es Robert Habeck war. Und das Anspruchsdenken und die Selbstverständlichkeit, mit der sie jetzt also glaubt, da auch einfach so weitermachen zu können, ebenfalls ohne die Selbstreflexion, ebenfalls ohne, klar, also sie hat den Wahlkampf nicht geführt, aber sie ist eine Protagonistin der Ampel gewesen. Und da sehe ich auch in keiner Weise, dass da irgendwie Selbstkritik, Selbstzweifel etc. in den letzten Tagen gekommen sind.
Wenn wir über Selbstzweifel sprechen, muss zwangsläufig der Name Lars Klingbeil fallen. Und ich leite diesen Part in unserem Talk mal mit dem Statement einer anderen Person ein.
Lieber Fischer, ich habe die vergangenen 5,5 Jahre in der Geschlossenheit und an der breiten und tiefen Verankerung dieser Partei in sich selbst und auch in unserem Land gearbeitet mit großer Freude. Und das gedenke ich auch weiterhin zu tun.
Das war bei einem Meeting mit Journalisten, beziehungsweise hatte sich die SPD-Spitze nach der Wahl den Journalisten Fragen gestellt. Und dann hat Saskia Esken halt diesen Auftritt hingelegt. Ich meine, wir können uns über die öffentlichen Auftritte von Saskia Esken natürlich immer streiten. Hat das der Partei geholfen oder geschadet? Aber was ich wirklich nicht verstehe, ist, warum sollte sie zurücktreten, wenn Lars Klingbeil, einer der Mitschuldigen an dem Desaster, sich am Wahlsonntag schon Stunden vor der ersten Prognose einen ganz wichtigen Posten in der Partei sichert? Da würde ich an ihrer Stelle doch auch sagen, warum soll ich hier die Einzige sein, die aufgibt?
Ich glaube, das kann man alles unter den Begriff Machtpolitik stellen. Und ich würde dir an der Stelle widersprechen. Ich glaube, dass man nicht so richtig darüber streiten kann, ob die Auftritte, die öffentlichen von Saskia Esken der Partei genutzt oder geschadet haben. Sie haben geschadet.
Ich
Und sie
wollte
haben
es
auch soweit.
etwas freundlicher ausdrücken, Tanit, weil es gibt ja auch Menschen, die sie unterstützen aktuell in der
Das
Partei.
ist richtig,
So.
aber selbst diese Menschen würden, glaube ich, nicht bestreiten, dass öffentliche Auftritte, also aus Solingen nichts gelernt oder muss man nichts lernen, etc., die ja sogar eine Brandenburger Parteifreundin, die im Wahlkampf steckte, dazu gebracht haben, sie zu bitten, nicht mehr in Talkshows zu gehen. Also die öffentliche Wahrnehmung von Saskia Esken ist eine sehr andere als die ihrer Unterstützer in der Partei. Ich muss mich da auch selber korrigieren, weil ich noch so direkt nach der Wahl, weil sie sich da sehr zurückhielt, schrieb, dass niemand für Saskia Esken kämpft, nicht mal sie selber. Ganz anders als Lars Klingbeil, wie du richtig sagtest, an dem Tag oder an den ersten 2 Tagen. Das hat sich mittlerweile geändert. Ich glaube, sie droht mittlerweile schon
Ich
damit, dass sie
verspreche, dass ich
irgendwie.
nerve, hat sie gesagt.
Exakt. Gut. Also da ist sozusagen Selbstbild und Fremdbild geht da nicht so weit auseinander. Also wenn man jetzt in einer perfekten Welt leben würde, wo alles immer wahnsinnig gerecht zugeht, dann klar, Klingbeil spricht von, wir brauchen jetzt einen Generationenwechsel, aber
Er meint
schließt
sich.
seine Generation erstmal völlig aus von diesem Wechsel. Da ging da auch, also nachdem er es gesagt hat, gingen auch alle Journalisten raus und dachten sich, wie ist denn seine Definition gerade von Generationswechsel? Also wäre das eine perfekte, gerechte Welt, dann wäre da jetzt eine personelle Neuaufstellung, die sicherlich alle Verantwortlichen, die dieses, ja, das für eine SPD, muss man sagen, ist einfach eine Vollkatastrophe, dieses Ergebnis verantworten. Mal irgendwie Ablingbecken etc. bedeuten würde. Auf der anderen Seite braucht die Partei natürlich jemanden, der jetzt mit Erfahrung, mit Selbstbewusstsein in diese Sondierung geht, hinter dem sich die Menschen auch versammeln können. Das ist eher nicht Saskia Esken, die auch schon letztlich, also noch bevor der Ampelbruch kam, schon als, naja, die wird ja wohl nicht mehr ewig diesen Posten machen und dann irgendwann ausgetauscht werden und so. Aber die beiden, sagen wir so, Hauptplayer, das sind Klingbeil und Pistorius, beide Niedersachsen, beide männlich, beide nicht vom linken Flügel. Also wenn nicht Saskia Esken, dann muss man halt gucken. Also Frau Rehlinger aus dem Saarland hat schon abgelehnt, weil das aus rein logistischen, organisatorischen Gründen, ich glaube, die hat 2027 wieder eine Wahl und Parteivorsitz pendeln zwischen Saarland und Berlin. Ich ahne, dass da weniger Flüge gehen als ICEs zwischen Hamburg und Berlin laufen. Das klappt praktisch nicht, findet sie. Bleibt noch Bärbel Baas. Also da tut sich sicherlich noch was, aber es kann auch darauf hinauslaufen. Also das ist das, was Saskia Esken plant, dass sie ist bis Dezember dieses Jahres gewählt und sie so lange auch mit ihren Worten dann nerven wird.
Ich möchte unsere Hörer nur darauf hinweisen, dass wir mal eine Folge gemacht haben, eine Episode unseres Podcasts, der sich ausschließlich mit Statements von Saskia Esken in Talkshows beschäftigt hat. Hat mir die so ein bisschen an. Das war ziemlich gemein, aber es ist natürlich, jetzt abgesehen von der menschlichen Pointe bei ihr, es ist schon schwierig, sich in so einem Moment natürlich dann hinzustellen. Du hast ja nur die Chance zu sagen, ich trete zurück oder du redest das Ganze schön. Was anderes geht ja gar nicht. Du hast doch keine andere Wahl, oder gibt es noch eine
Ja, oder du
Möglichkeit?
trittst zurück und redest es schön. Das ist ja ein bisschen das, was Habeck gemacht hat.
Ach so,
Also
ja,
der ist so,
stimmt.
der ist ihm schon zuvor gekommen, dass also da wäre massive Kritik auf ihn zugekommen. Mützenich hat den Weg sehr schnell freigemacht. Seitdem ist auch klar, was die Stunde geschlagen hat und dass es jetzt jemanden braucht, der die Partei führt und aus diesen katastrophalen 16% möglichst wieder rausführt. Aber nein, ich erkenne schon die Zähigkeit von Saskia Esken an. Also das hat nicht jeder. Ich glaube, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer damals, das ist jetzt aus der Hätte wäre, wenn, Kiste, aber wenn Annegret Kramp-Karrenbauer damals im Jahr 2020 einfach 3 Wochen länger durchgehalten hätte, da wäre Covid gekommen und ich glaube, sie wäre eine sehr gute langjährige CDU-Parteivorsitzende und vielleicht auch eine sehr gute Kanzlerin geworden. Und das werden wir alles nie erfahren, weil da jemand wie ich finde, bedauerlicherweise zu einem frühen Zeitpunkt hingeworfen hat. Und Zähigkeit gehört eben zum politischen Geschäft. Und da ist Saskia Esken, ob man sie jetzt für die Richtige hält oder nicht, das Attribut hat sie sich tatsächlich hart erarbeitet.
Erlaube mir noch eine vielleicht etwas gemeine Spitze, aber normalerweise ist das doch dann immer so, dass du irgendwo hingelobt wirst. Aber ich glaube, der Chefposten der Friedrich-Ebert-Stiftung ist aktuell besetzt, ne?
Ja, durch Martin Schulz. Und das ist auch ein sehr interessanter Punkt, weil also bis zu dieser Wahl Martin Schulz, man sah quasi den Stachel im Fleisch, die offene Wunde seines schlechten, ich glaube bis dato schlechtesten Wahlergebnisses, der litt darunter. Der anders als, gut, ich bin in Sachen Armin Laschet befangen, aber Armin Laschet ruht in sich selber, hat sehr schnell andere Betätigungsfelder gefunden im internationalen Bereich. Und wann immer ich ihn sehe, habe ich nicht den Eindruck, dass er hadert. Das kann ich nicht in derselben Eindeutigkeit von Martin Schulz sagen, im Gegenteil. Seit dieser Woche allerdings, glaube ich, dem geht es deutlich besser, weil es jetzt Olaf Scholz gibt, der ihn, was das Thema schlechtestes Wahlergebnis und sozusagen desaströse Nachrichten für die Partei anbelangt, deutlich überholt hat.
Wird denn die SPD programmatisch, inhaltlich irgendwann mal aufwachen? Weil das ist ja eigentlich das Dilemma, um das es geht. Und ich habe dazu einen Ausschnitt aus der Landtag-Talkshow, ich glaube von Dienstag, mitgebracht. Also wir wissen, auch für die SPD-Wähler spielte die Migration eine sehr, sehr große Rolle. Noch vor den Themengebieten soziale Sicherheit, innere Sicherheit. Das weiß man ja aus den qualitativen Befragungen. Lass uns jetzt einmal Philipp Thürmer hören, den Chef der Jusos. Er wird bei Lanz gefragt, wie er sich den großen Verlust an Wählerstimmen an die AfD erklärt. Ob da nicht doch die Migration, also er wurde explizit darauf angesprochen, eine Rolle gespielt hat. Und hier ist seine, ja, wie ich finde, Nullantwort.
Es hat mit vielen Faktoren etwas zu tun. Und die Probleme meiner Partei, die sind tiefgehend. Und wir müssen uns denen jetzt selbst kritisch nähern und müssen da wirklich auch schwungungslose Selbstkritik üben. Das würde ich beispielsweise sogar auch für Dinge, die meine eigene Organisation als Jusos betreffen, wo man besser werden muss, sagen. Und das Kernproblem ist, dass wir es aktuell nicht schaffen, dem historischen Auftrag der Sozialdemokratie nachzukommen, als Partei der Arbeit, Arbeiterinnen und Arbeiter an sich zu binden. Und bei Angestellten, ich von Arbeiterinnen rede, da meine ich in aller Regel beides, Linkes, uns genauso wenig.
Der Mann ist ja nicht Top-Entscheider in der SPD, er ist ja eher so ein Pain in the Ass, aber er hat Einfluss. Tani, wollen Sie es in der SPD nicht warm oder glauben Sie tatsächlich immer noch an Ihre eigenen Erzählungen?
Also wie du richtig sagst, die Jusos sind nicht allentscheidend, aber sie sind auch nicht unwichtig. Also man erinnert sich an die No-GroKo-Kampagne von GroKo, nicht GroKo, sorry. Also die No-GroKo-Kampagne damals von Kevin Kühnert, der es ja sehr geschickt gemacht hat. Der hat sich ja einfach rechtzeitig quasi in weiser Voraussicht komplett rausgezogen. Und dem wird dieses fürchterliche Ergebnis nicht mehr umgehängt, weil er einfach seinen Rücktritt aus der Politik schon mal vollumfänglich im vergangenen Jahr erklärt hat. Also Trümper ist nicht der Maßstab der SPD, aber natürlich hat die SPD sich in den letzten Jahrzehnten in dem Wunsch, Harz aufzuarbeiten und die Basis der Partei glücklich zu machen, von den klassischen Wählerinnen und Wählern der SPD entfernt, in einer Offensichtlichkeit, die, glaube ich, sehr vielen handelnden Personen in der Partei bewusst ist. Sie waren nicht in der Lage, es zu ändern. Sie hatten auch nicht den Druck, also unter Angela Merkel hatten sie auch nicht den Druck, das zu ändern. Und da hatte eher die Union den Druck. Aber dieses Fingerzeigen immer auf, oh, die Union hat die AfD stark gemacht und ihr seid rechts und eure Rhetorik macht die AfD noch stärker. Das verkennt die aktuelle Situation im Land. Und die hat der Altpräsident Gauck ja vor Jahren schon völlig, völlig treffend beschrieben, unser Herz ist weit, unsere Mittel begrenzt. Und die Begrenztheit der Mittel kann jeder, auch grüne Kommunalpolitiker, sozialdemokratische Kommunalpolitiker, ein langes Klagelied von singen. Wir haben ein Riesenproblem mit einmal dem weiteren Zustrom an irregulärer Migration und dem Abarbeiten und den Aufgaben und Folgen der irregulären Migration, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Das ist eine sehr komplizierte Materie, die natürlich, sagt man, in der Politik ein erhebliches Verhetzungspotenzial auch mit sich bringt. Das ändert aber nichts daran, dass es gelöst werden muss. Und zwar muss es gelöst werden, nicht weil sonst die AfD wieder stärker wird, sondern weil Probleme einfach gelöst werden müssen, wenn man sie als Probleme erkannt hat. Und die SPD hatte mal einen starken Flügel, der auch nicht Flügel, aber hat eine Kompetenz, was die innere Sicherheit anbelangte. Otto Schily, das hat sie einfach abgeschafft. Und ich fände es ganz interessant, wenn sie mit Boris Pistorius möglicherweise nicht mehr das Verteidigungsressort, sondern tatsächlich das Innenressort mal beanspruchen würde, einfach um diese Kompetenz wieder in die sozialdemokratische Parteifarbe zu integrieren, weil das für Menschen, völlig egal welcher politischen Couleur, einfach wichtig ist. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, dass die SPD den Schuss schon gehört hat, oder Lars Klingbeil auf jeden Fall. Jetzt ist nur die Frage, wie kommt der vom Baum runter? Also wie führt er, ohne dass das nach Unterwerfung ausschaut, wie führt er seine Partei da wieder auf einen rationalen Weg, der das Wählerpotenzial, was die SPD auch in dem Bereich hat, wieder abschöpft?
Und damit sind wir ja im Grunde schon bei den Koalitionsverhandlungen. Tanit, ich darf dich jetzt einmal zitieren, und zwar aus deinem Newsletter von dieser Woche. Du hast geschrieben, eine gute Nachricht vorweg, Union und SPD eint mehr als sie trennt. Nun die schlechte Nachricht, wenn die handelnden Akteure sich nicht ganz flott aus ihren Gräben buddeln, die Ellenbogen einfahren und den Zaun drunter drehen, dann scheitert Schwarz-Rot, bevor es angefangen hat. Ist deine Analyse jetzt Stand heute immer noch so gedämpft? Oder glaubst du, durch die ersten Verhandlungen, ersten Sondierungen, kommt da doch das Ganze in die richtige Richtung?
Also die sind zum Erfolg verdammt. Das ist eine Zwangsehe, aneinander gekettet, und sie wissen es, und sie wissen es alle. Also das wird auch ein Mitgliederentscheid. Ich habe keine Glaskugel, beziehungsweise wir alle wissen, das ist immer schwierig, Vorhersagen zu treffen, insbesondere in Sachen Zukunft. Aber das sind sehr erfahrene Parteien, das sind sehr erfahrene Politiker, und Markus Söder das ist die letzte Patrone der Demokratie, der ist ja Kinofan, da kommt immer so ein bisschen High-Noon-Charakter rein, aber das passt schon in dem Zusammenhang. Im Augenblick nutzt man noch irgendwie die Chancen, sich von irgendwie 551 Fragenkatalogen ablenken zu lassen. Dazu, ich kann total nachvollziehen, dass, und ich glaube, das sehen auch viele Bürgerinnen und Bürger so, dass wenn eine Organisation öffentliche Mittel bekommt, und diese Mittel sind, glaube ich, seit Christina Schröder Familienministerin war, von 25 Millionen auf 200 Millionen aufgewachsen, aufgestockt worden zum Thema Demokratieförderung, dass man das A mal hinterfragen kann und da auch eine Qualitätskontrolle stattfinden kann. Also wer Steuergelder bekommt und davon profitiert, muss sich Fragen gefallen lassen. Mal ganz grundsätzlich, ob das jetzt die richtigen Fragen an die richtigen Organisationen waren, durchaus nicht immer, und ob das zum richtigen Zeitpunkt kommt, auf gar keinen Fall. Denn es nutzt jetzt zur Ablenkung. Also man sieht, die Linken innerhalb der SPD haben jetzt eine Chance, anstatt ihre Wahlkatastrophe aufzuarbeiten, sich an Friedrich Merz abzuarbeiten. Dann schaukelt sich da wieder ein bisschen was hoch. Also da muss jetzt abgerüstet werden. Ich hatte auch in den letzten Tagen, aber das war noch vor der Hamburg-Wahl, und wir sind ja noch vor der Hamburg-Wahl, nicht den Eindruck, dass Lars Klingbeil rhetorisch abrüstet, weil der auch mit einer, jetzt nicht martialisch, aber schon so ein paar Sätzen, quasi, wenn er irgendwelche Vorschläge in der Zeitung liest vorher, dann sind die gleich vom Tisch. Dann denke ich mir, also naja, mit so einem 16%-Ergebnis wäre ich vielleicht ein bisschen bescheidener und trete nicht so auf, als sei ich der nächste Kanzler. Das wird er nämlich nicht sein. Aber ich ahne, sobald die zusammensitzen, wird es besser. Und der eine Faktor, den wir ja nie vergessen dürfen, ist, wir reden jetzt immer von der Zwei-Parteien-Koalition, aber eigentlich sind es drei. Und das ist überhaupt nicht gesagt, aber das betrifft weniger die Sondierung als dann die Regierungszeit, dass nicht Markus Söder der unangenehmere Koalitionspartner für Friedrich Merz sein wird, als es Lars Klingbeil sein wird, aber das ist noch in ferner Zukunft.
Weil du es gerade angesprochen hast mit Lars Klingbeil, dass der rhetorisch teilweise auch ganz vorne dabei ist, kann Friedrich Merz ja auch. Das ist jetzt im Grunde, was ich jetzt einspiele, eher so ein Bonbon, aber ich wollte es einfach nochmal mitbringen. Unser Journalistenkollege Gabor Steingart dazu bei Maischberger zu dem Motto von Friedrich Merz, friss oder stirb.
Es gibt gar keinen ersten Tag. Ja. Das ist doch das Rätsel zu lösen. Es gibt keinen ersten Tag, wenn er das sozusagen so kommuniziert. Er muss sich ja vorher in Deutschland einigen. Die USA meinen, the winner takes it all. System, der Trump ist Trump. Der Merz hat zu viel CNN geguckt.
Ist das so? Hat er zu viel CNN geguckt? Weil dieses All-In-Gehen und am ersten Tag, er erweckt damit ja richtig große Erwartungen. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, gut so, aber die Erwartung, wenn du es nicht einhältst?
Also das eine war vor der Wahl und ich glaube, dass die meisten Menschen in diesem Land, die Nachrichten verfolgen und zur Wahl gehen, auch wissen, dass es ein vor der Wahl und ein nach der Wahl gibt. Das Traurige ist, ich glaube, das letzte Mal, dass die wirklich unangenehmen Zumutungen, die eigentlich längst hätten auf uns zukommen müssen, thematisiert wurden, war Angela Merkel 2005 im Wahlkampf, wo es um die Mehrwertsteuererhöhung ging. Und wir erinnern uns, aus 2% angekündigt. Und dann kam die Anti-Merkel-Steuer-Kampagne der SPD, wurden dann am Ende nach der Wahl 3% raus. Mhm. Und ich kann mich nicht erinnern, aber korrigiere mich, dass seither nochmal in einem Wahlkampf sich irgendjemand getraut hat, wirklich vorher von Zumutungen, wir müssen den Gürtel enger schnallen, das kommt auf uns zu, wir können so nicht, es gibt kein weiter so im Sinne von, wir können uns das alles leisten. Das traut sich einfach keiner vor der Wahl. Und da müssen wir uns vielleicht auch als Bürger dieses Landes an die eigene Nase fassen, dass wir durchaus Ehrlichkeit ja auch bestrafen an der Wahlurne oder zumindest das Risiko besteht, dass Ehrlichkeit bestraft wird. So. Zu dem Punkt, Friedrich Merz hat tatsächlich in einer Weise rhetorisch hochgefahren, an Tag 1 werde ich anweisen und. Lindemann durchaus auch, sein Generalsekretär mit Migrationsstopp als Messlatte. Das ist, wenn die da nicht sehr schnell kluge Einigungen sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene finden, hat das ein massives Enttäuschungspotenzial. Immer mit einer AfD, die ja nur darauf lauert, dass genau diese Sätze am Ende nicht in praktische Politik umgesetzt werden. So. Und das ist tatsächlich, würde ich sagen, die Hauptherausforderung von Friedrich Merz. Wirtschaft auf jeden Fall auch. Aber das Migrationsthema, die Problematik, also nicht die positiven Aspekte der Migration, die wir, glaube ich, alle täglich sehen und kennen, sondern die negativen Aspekte zu lösen und nicht nur drüber zu reden. Ich beneide ihn nicht, weil er eine Erwartungshaltung geweckt hat, die zumindest in der Kürze der Zeit schwer zu erfüllen sein wird.
Ja, und das, was du beschreibst, was problematisch in Deutschland ist und was einer Lösung bedarf, es kommt ja noch obendrauf, dass ganz Europa darauf wartet, dass Deutschland wieder eine Leaderrolle übernimmt. Auch das muss er ja noch lösen.
Ja, wobei da das Migrationsthema letztlich hilfreich ist, weil, sagen wir so, die letzte Regierung da eher Sand ins Getriebe gestreut hat oder, anderes Bild, bestimmte Kompromisse, auf die jetzt immer verwiesen wird, letztlich verwässert haben. Also dieser GEAS, die gemeinsame europäische Asylpolitik, auf die die Grünen immer zeigen und die SPD auch im Wahlkampf immer gezeigt haben, da passiert doch jetzt ganz viel 2026. Da hätte viel mehr passieren können, wenn es nicht diesen rot-grünen Anteil in EU-Verhandlungen gegeben hätte. Also Länder wie die Niederlande, Dänemark, in Teilen auch Frankreich, die einfach praktisch schon das tun, da wird zurückgewiesen. Mhm. Polen, Ungarn sowieso. Die freuen sich letztlich über den Migrationskurs von Friedrich Merz.
Tanni, ganz kurzer Schwenk nach Österreich. Dort gibt es ja jetzt doch wieder die berühmte Dreierkoalition, die es schon mal nicht hingekriegt hatte, sich zu einigen. Jetzt haben sie es doch nochmal versucht und es scheint zu klappen, ohne die FPÖ. Und die haben sich so einiges vorgenommen. Vielleicht ist das eine Inspiration für Schwarz-Rot. Ich finde es allerdings, also ich war zuerst etwas erstaunt, als ich das bei dir im Newsletter gelesen hatte, so nach dem Motto, boah, das klingt, als wenn die FPÖ noch dabei wäre. Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahre, verpflichtendes Integrationsprogramm für Flüchtlinge, sofortiger vorübergehender Stopp des Familiennachzugs von Asylberechtigten und Rückkehrverfahrenszentren für abgelehnte Asylbewerber. Also das ist vom Sound schon etwas, ich sag mal, heftiger, vielleicht auch Dänemark.
Wobei wir da auch gerne in die Falle laufen, Politik, die durchaus vertretbar ist. Also man kann argumentieren, dass kleine Mädchen kein, also in Grundschulen, zweite Klasse, gibt es, glaube ich, sowohl Stadtteile in Hamburg als auch in Berlin, wo das Thema ist, die schon Kopftuch tragen müssen, was, wenn sie mit Islamgelehrten reden, die Religion überhaupt nicht vorschreibt. Das würde ich sagen, ist jetzt eher Symbol, kann man argumentieren, ist aber eher Symbolpolitik, aber das Thema, hier diese Zentren, den Stopp des Untertauchens, wenn abgeschoben werden soll. Warum nennt man das FPÖ-Politik? Letztlich ist das eine Form der Problemlösung. Und wenn man sowas dann immer den Rechtsaußen zuschreibt, tut man ihnen natürlich den Riesengefallen, sie so aussehen zu lassen, als seien sie die Einzigen, die Antworten auf die komplizierten Fragen dieser Zeit hätten. Das sind sie nicht. Ja. Insofern muss man dieses Thema, diese Lösung wirklich in die Mitte ziehen. Das haben die Österreicher jetzt offenbar im dritten Anlauf, ja, Wahl- oder Koalitionsgespräche hinbekommen. Und zwar, weil SPÖ und NEOS das offenbar mitgehen, weil die auch sehen, okay, es ist, also wir müssen es lösen, und drüber reden hilft nicht, und jetzt auf die Barrikaden begeben hilft auch nicht. Aber wir haben gesehen in Deutschland am Wahlparteitag der Grünen noch wenige Wochen vor der Wahl wurde der Familiennachzug oder sollte der Familiennachzug sogar noch ausgeweitet werden. Und das erklärt eben auch das schlechte Ergebnis der Grünen. Das ist nicht vermittelbar zurzeit.
Ja, kann ich nachvollziehen, aber trotzdem bleibt zumindest bei mir der Eindruck, wenn ich einen SPD-Politiker in deutschen Talkshows sehe und er wird auf das Thema Dänemark und die dort ergriffenen Maßnahmen von Sozialdemokraten angesprochen beim Thema Migration, dann wollen die damit so gar nichts zu tun haben.
Ja, kommt drauf an. Also ich sah neulich eine Talkshow, da war der SPD-Oberbürgermeister von Fürth, der sagte, Familiennachzug in Deutschland führt bei uns dazu, dass wir die Leute in die Obdachlosigkeit nachziehen lassen, weil wir einen derart prekären Wohnungsmarkt haben, und der Familiennachzug betrifft, wird ja immer gerne vergessen. Wir denken ja so an so eine Kernfamilie, aber er sprach im Schnitt von 7 bis 10 Personen, die dann quasi pro Familie den Familiennachzug ausmachen, und dass sie überhaupt nicht den Wohnraum haben, um diese Menschen unterzubringen, was jetzt nun auch keine humanitäre Geste ist. Also wenn man mal in die unteren Ebenen, sondern in die kommunalen Ebenen geht, wo Menschen die praktischen Auswirkungen dessen sehen, was nicht erst seit 2015, aber verstärkt seit 2015 die Problemlage in Deutschland ist, da hören Sie auch von den Grünen im Übrigen ganz, ganz andere Töne als vom Spitzenpersonal in den Talkshows.
So als vorsichtiges Fazit, könnte es deiner Meinung dann möglich sein, dass wir doch ein größeres Umdenken auch bei der SPD in den Sondierungsgesprächen oder in den Koalitionsverhandlungen sehen?
Nochmal, ich kann keine Prognosen abgeben. Ich ahne bei dem Druck, heißt ja immer so schön, es muss erst was passieren. Jetzt ist eine Menge passiert. Zum einen ein Katastrophenergebnis für die SPD, aber dürfen wir nicht vergessen, das Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung, wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen, weil da eben auch sehr viel und sehr viel Schreckliches passiert ist, das zwingt die, dafür ist eine Regierung da, um unter anderem auch für Sicherheit im öffentlichen Raum zu sorgen. Und dafür zu sorgen, dass das Sozialsystem nicht überlastet ist, dass auch der soziale Frieden im Land nicht gefährdet wird, wenn Menschen das Gefühl haben, das ist nicht immer fair, aber das kann man ja nicht einfach ausblenden, dass Menschen das Gefühl haben, okay, was wird denn eigentlich für mich getan? Also für die wird ganz viel getan, was wird denn eigentlich für mich getan? Und dann sind wir dann auch beim Bürgergeld, dass die SPD es echt geschafft hat, sich von einer Partei noch im letzten Wahlkampf, also im 21er Wahlkampf, wo es um Respekt, Mindestlohn und Anerkennung von Leistungen ging, zu einer, also in der Wahrnehmung der Leute, zu einer Partei hinzubewegen, die diejenigen fördert, die nicht so viel leisten möchten oder können. Und das für eine Partei, die immer noch den Anspruch hat, irgendwann wieder Volkspartei zu werden oder zu sein, natürlich fatal.
Tanit, ich sag mal, vielen Dank für deine Zeit. Du arbeitest ja als Newsletter-Autorin unter ganz bestimmten Zwängen. Wie sieht denn dein Tagesablauf normalerweise aus, wenn du uns das verraten willst?
Das kommt darauf an, ob ich Newsletter-Woche habe oder ob mein zauberhafter Kollege Thomas Thumer, der in Hamburg ja auch kein Unbekannter ist, Newsletter-Woche hat. Also wir bauen dann, wir steigen Sonntag ein für die Montagausgabe und bauen dann quasi im Laufe der Woche ein erhebliches Schlafdefizit auf, weil wir schlicht um 5 Uhr morgens aufstehen, um dann nochmal zu aktualisieren. Denn US-Zeitverschiebung, da tut sich eine Menge. Und die Frage, muss ich nur noch dran denken, weil du meintest, ob Merz sich jetzt nicht die ganze Zeit fragt, ob es das wert war. Ja. Ich hoffe, er stellt sich eine ganz andere Frage, nämlich wie er Donald Trump in irgendeiner Weise Also was er dem bieten kann. Keir Starmer war jetzt gerade da, der kann eine Einladung des Königs bieten. Ja. Macron hat ihn offensichtlich schon irgendwie ins Restaurant in Eiffelturm während der Olympischen Spiele eingeladen. Also ich hoffe, dass Friedrich Merz sich ganz so überlegt, wie wir Donald Trump, wie dieses Land Donald Trump beeindrucken kann mit so Mastercard-Slogan-mäßig priceless, also mit Dingen, die er sich nicht selber kaufen kann.
Das wird kein Besuch im Sauerland sein.
Mutmaßlich nicht, aber da kann man die Fantasie ja übers Wochenende schon mal ankurbeln.
Ja, aber das war tatsächlich spannend zu sehen, wie Trump wirklich wie ein kleines Kind darauf reagiert hat, als er diesen Brief vom König in die Hand bekommen hat. Ja. Da wusste man genau, wie man Donald Trump, so albern das vielleicht manchmal erscheint, scheinbar packen kann. Das ist
also vielleicht muss Georg Friedrich von Preußen bei uns irgendwann mal wieder ran.
Nein. Ja, das ist jetzt ein schönes Ende. Ich habe übrigens den Link zu deinem Newsletter für alle Hörer, falls sich jemand dafür interessiert. Ich finde ihn sehr spannend. Ich habe den Link einfach mal in die Shownotes gepackt. Und ich sage ein schönes Wochenende an dich, Tanit. Ausdrücklich vielen Dank für deine Zeit. Und alle Hörer, sowieso speziell der Wunsch nach gutem Wetter für unseren Wahlsonntag hier in Hamburg. Du kennst das ja als alte Hamburgerin auch noch mit dem Wetter.
Herzliche Grüße in die Hansestadt, eine schöne Wahl, schönes Wochenende. Danke für die Einladung.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.